Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleis.
Dann wiederum, finde ich, sollte jedes Unternehmen es möglich machen, soweit es geht, so einen Fresh Friday einzuführen. Aber eben unter der Prämisse, dass dann auch jeder Verantwortung trägt und sich etwas ausdenkt, was er da leisten möchte, was uns dann allen in irgendeiner Form auch am Ende weiterhilft.
Und Dr. Burak Yildirim.
Man muss sich halt nur immer auch dann die andere Seite der Medaille anschauen. Was könnte passieren, wenn es mal in die andere Richtung läuft? Bin ich dann auch bereit, statt eines Fresh Fridays einen Crazy Saturday zu machen?
Das passt wie die Faust aufs Auge, denn wir haben immer, beziehungsweise das stimmt gar nicht, was ich sage, es ist Freitag. Und deshalb passt es so rum. Deshalb passt das total, dass dieses Motto oder die Episode total zu unserer Veröffentlichung, weil wir immer freitags kommen. Und wenn wir über den Fresh Friday reden, kann es allerdings passieren, dass wir dann, wenn die Folge am ersten Freitag im Monat kommen würde, dann würde es keine Folge geben. Verrückt, oder?
Ja. Definitiv, aber sollten wir mal drüber nachdenken, wenn ich den Fresh Friday auch für unseren Podcast hier einführe. Aber da kriegen wir, glaube ich, Schimpfe von unserem Publikum. Deshalb werden wir ein schönes Thema beleuchten, Pro und Contra und was das alles so bedeuten könnte und würde. Aber ich glaube, wir kriegen keinen Segen für einen Fresh Friday.
Glaube ich auch nicht, aber ich bin gespannt, was du uns zu sagen hast und was wir da so ein bisschen erarbeiten in dieser Folge. Wenn es um die Mental Health geht, dann könnte der Fresh Friday eben die Idee einer jungen Generation, den ersten Freitag im Monat frei zu haben und somit hast du eigentlich nur 12 Urlaubstage mehr ergattert, einfach obendruff. Wo wir beiden Silberrücken jetzt sagen, Gottes Willen, so vielleicht im ersten Moment. Die Frage, ist das vielleicht tatsächlich wirklich eine Idee, die Einzug halten muss, wenn wir es mit der mentalen Gesundheit ernst meinen? Ich bin da sehr gespannt, wie wir uns da nach vorne hangeln. Und erstmal, lieber Burak, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass es wieder Freitag ist. Schön, dass es wieder Zeit zum Aufnehmen ist. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wir haben uns jetzt etwas länger nicht gesprochen, wir haben vorproduziert. Bin sehr gespannt, wie dein Mental Health Moment der Woche war.
Ja, der hatte nach längerer Zeit tatsächlich mit Fußball zu tun. Allerdings nicht, weil wir sind ja jetzt schon von der Folge 2 Wochen nach dem historischen Triumph von Bayern
Deiner
und Leverkusen.
Deiner richtig. Ehemaligen Mannschaft.
Ja. Absolut, absolut. Und das war natürlich gar keine Frage. Eine sehr emotionale Thematik. Interessanterweise konnte man sich in dieser Saison ja ein Stück weit darauf vorbereiten, mental. Mhm. Mhm. Weil die Mannschaft spielt ja wirklich aus einem Guss. Und nachdem man dann den einen oder anderen Punkt gegen die Verfolger noch zusätzlich in den letzten Wochen rausschießen konnte, war es ja dann keine Frage mehr, ob Bayer Leverkusen Meister wird, sondern fast nur noch wann. Mhm. Und dass sie dann auch direkt den ersten Matchball verwandelt haben. Aber das ist ja, wie gesagt, zum Zeitpunkt der heutigen Folge schon fast 2 Wochen her. Und ich hatte dann die letzte Woche die Möglichkeit, so das ein oder andere Spiel, das war in den letzten Wochen und Monaten kaum möglich, aber in der letzten Woche habe ich mir dann das ein oder andere Spiel gegeben, wie zum Beispiel das
Rückspiel. Also live im Stadion, oder?
Nee, in dem Fall im Fernsehen, das war Champions League Rückspiel, Real Madrid, Manchester City und damit hat es so ein bisschen angefangen, wenn man das Spiel gesehen hat, also ich habe von dem ersten Spiel nur die Ausschnitte gesehen, von dem 3:3. Mhm. Und allein die Ausschnitte waren schon Weltklasse. Das ganze Spiel war, ich hatte mit meinem Bruder gesprochen, der hatte das ganze Spiel gesehen, der sagte, das ist also unglaublich, 90 Minuten absolut High-End-Fußball und High-Level. Dann Rückspiel habe ich mir dann ein bisschen gegeben und war dann einfach sehr überrascht und aber auch, ich bin ja, wie du weißt, ich bin ja auf Asche geboren, also ich kenne ja nur Fußball und sonst nichts. Und die Emotionen, die dann bei dem oder nach dem Elfmeterschießen sich so ergossen haben im Stadion von Manchester City, vor allen Dingen auf Seiten natürlich von Real Madrid, das hat mich nochmal in so eine ganz andere Zeit fast schon abgeholt, wo das Thema Fußball ja nicht so ganz kommerzialisiert war, Real Madrid nicht so oft die Champions League gewonnen hatte wie bis dato. Aber wenn man dann einen Luka Modric sieht, der, glaube ich, 50 Mal gefühlt die Champions League schon gewonnen hat, und wie dieser, mit Verlaub sage ich das, alte Mann da rumgehüpft ist wie so ein kleines Kind, weil man im Halbfinale der Champions League, die man ja, wie gesagt, als Real Madrid sozusagen in Rekordanzahl schon gewonnen hat. Also wie der sich gefreut hat und auch die ganze Mannschaft. Also als hätten sie im Grunde das erste Mal ein Halbfinale der Champions League erreicht. Oder das große Manchester City rausgeworfen, was ein Ding der Unmöglichkeit ist. Also das fand ich schon unglaublich. Dann ging das so ein bisschen weiter. Dann gab es unter anderem das Rückspiel der Leverkusener in West Ham. Wo Bayer ja lange 1-0 hinten lag. Erste Hälfte war für die aktuelle Verfassung dieser Mannschaft eher Grotte. Und zweite Hälfte hat man sich ein bisschen zusammengerauft. Aber statt bei so einem Spiel auswärts gegen West Ham United einfach hinten dicht zu machen und das 1-0, Hinspiel war ja 2-0, das heißt also, mit einer knappen Niederlage von 1-0 wäre man auch eine Runde weitergekommen. Aber statt sich hinten reinzustellen und einfach nur Beton anzurühren und das Ding über die Zeit zu bringen, hat die Mannschaft versucht, noch den Ausgleich zu schießen, um unter anderem weiter ungeschlagen zu bleiben. So, das ist dann auch geschehen, kurz vor Schluss 1-1. Dadurch den Uraltrekord oder vermeintlichen Uraltrekord von Juventus Turin eingestellt und jetzt quasi in allen Wettbewerben in der Geschichte des europäischen Fußballs die absolute Nummer 1 zu sein vor Juventus, Real Madrid und wie sie alle heißen, mit 44 ungeschlagenen Spielen. So, und dann, als wäre die Woche nicht schon interessant genug gewesen und diese Jubelarien, kam dann das Spiel Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen am Sonntag. So, und wer das verfolgt hat, bis zur 97. Minute stand es 1-0 für Dortmund. Die haben in der 80. getroffen. Und in der 97. macht Leverkusen mal wieder in der Nachspielzeit den Ausgleich. So, und der Jubel danach, also nochmal, Leverkusen ist vor 2 Wochen deutscher Meister geworden. Ob die jetzt gegen Borussia Dortmund 1-0 verlieren oder 1-1 spielen, hat ja für die Wertung in der Bundesliga überhaupt keine Aussage. Und ich bin relativ sicher und weiß aus ganz, ganz, ganz vertrauten Quellen, dass die Leverkusener Mannschaft nach dem Spiel gegen Werder Bremen bis in den Montag hinein, ich würde auch behaupten, in den Dienstag hinein, also 2 Tage vor dem Spiel gegen West Ham, noch blau war. Ja, von der lauten Feierlichkeit. Also die haben mit Restalkohol, ich meine das sehr positiv, Leute, ja. Die haben mit Restalkohol noch gespielt. Auch in Dortmund hatten sie bestimmt noch Restalkohol von der Feierlichkeit davor. So, dann schießen die den Ausgleich in der 97. Minute. Und der Jubel danach von der gesamten Bank, also bei dem Spiel gegen Werder Bremen, wo man hätte bei jedem Tor jubeln dürfen, weil man wusste, leckum funny, wir sind deutscher Meister, das erste Mal in der Geschichte des Vereins. Aber der Jubel gegen Borussia Dortmund, 1-1, ein unwichtiges 1-1 auf dem Papier, aber ein wichtiges, weil 45 Spiele ungeschlagen und diese Serie will die Truppe auf Gedeih und Verderb nicht mehr abgeben. Die wollen die Saison ohne Niederlage abschließen. Und da muss ich einfach sagen, das ist schon, also fürs Sportlerherz, speziell für das Fußballerherz, unabhängig davon, ob man jetzt Bayer Leverkusen nahesteht oder Real Madrid nahesteht, das spielt keine Rolle, denke ich. Aber wenn man diese Jubelszenen sieht, es ist schon, da muss ich sagen, da rückt auch so deutlich in den Hintergrund, dass es zur Champions League mal prähistorisch nur erlaubt war, dass die Meister teilnehmen. Dann hieß es, komm, wir nehmen den Vizemeister noch mit da rein. Da haben schon viele gesagt, dann ist es doch nicht mehr Champions League, Leute. Jetzt sind 4 Mannschaften dabei. Und jetzt demnächst mit der Reform bis zu 6. Es wird alles verwässert. Es geht natürlich auch viel um Kohle, gar keine Frage. Aber wenn man diese Jubelszenen sieht, da muss man einfach sagen, Gott sei Dank ist es noch irgendwo der Sport, den alle einfach lieben. Und das hat mich einfach die ganze Woche so positiv getriggert, dass ich es einfach für die Mental Health Momente der Woche genommen habe.
Dazu muss man jetzt vielleicht auch sagen, für alle, die so ein bisschen später zu diesem Podcast dazugestoßen sind, dass wir es hier mit dem ehemaligen Vereinsarzt von Bayer 04 Leverkusen zu tun haben und der, ich glaube, 19 Jahre im Verein war? Ich glaube ja, ne?
27. Also,
du bist 27. Ja. Und darf, okay, 27, alles klar, dann ist es die komplett falsche Zahl, die ich abgespeichert habe. So, also das bedeutet, dass natürlich da eine Verbundenheit ist, die nicht zu kappen ist. Und ich glaube, du hast ja auch immer noch ein ganz gutes Verhältnis zu Xabi Alonso zum Beispiel und bestimmt auch zu vielen Spielern innerhalb der Mannschaft und zu Funktionären. Und du weißt bestimmt auch ganz genau, was das mit den Menschen da gemacht hat und auch mit den Spielern natürlich am Ende. Mein Lieblingsbild war Frimpong, immer wieder, der wirklich keine Angst hatte, ja, zerquetscht zu werden. Der war ja wirklich mittendrin, als der Platz gestürmt wurde, ja, und hat sein Handy angeschmissen und hat eine Story nach der nächsten bei Instagram abgefeuert. Ja. Aber der war so gut drauf, dass der, und das war, der war sich, fühlte sich so sicher, dass der einfach inmitten von Tausenden von Fans, ja, da stand, und es war ihm scheißegal, das Genossen till the max. Und das ist ein Bild, das mir übrigens nicht durch, das werde ich nicht vergessen. Also kein Mensch wäre mal da, nur Frimpong in der Mitte von Menschen, die den Platz gestürmt haben. Das sagt irgendwie ganz schön viel aus und dann einfach auch so ein paar Szenen, die wir ja auch letztendlich als das Fußvolk miterleben durften bei Instagram, wo du gesehen hast, egal wer da gepostet hat, ob das Frimpong war, ob das Boniface war, da gab es ja so ein paar Szenen aus der Kampagne, wo du so ein bisschen erahnen konntest, was das mit den Leuten macht. War dann sicher einfach auch, und das fand ich sehr, sehr, sehr schön, eins zu sehen, und das ist für mich, passt übrigens ganz gut dahin, das ist mein Mental Health Moment der Woche, weil ich habe mir schon gedacht, dass wenn ich dich darauf antitsche, dann wird das garantiert eine wilde Feierei von Bayer 04 Leverkusen, und das ist auch richtig so. Aber es gibt einen Mental Health Moment der Woche, der in dem Zusammenhang wirklich einer für mich war, nachdem meine mentale Gesundheit dann auch sehr schnell wieder sehr gelitten hat, als der erste FC Köln gegen Darmstadt 98 im eigenen Stadion 0-2 verloren hat, und was da passiert ist, das ist für meine mentale Gesundheit gar nicht gut gewesen. Aber ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst und ob du es gesehen hast, aber nach dem Spiel gegen Werder Bremen, nach dem 5-1, sitzt Xabi Alonso in der Pressekonferenz. Und irgendwann fliegt natürlich legendär die Tür auf und es gibt die Bierdusche. Und das macht Xabi Alonso mit. Und dann steht Xabi Alonso auf und sagt danke, vielen Dank. Und ohne, dass er irgendwas machen muss, dass er sauer wird, dass die Leute da raus komplimentiert werden müssen in ihrem Überschwung, was auch immer, ist ganz klar jetzt, Dankeschön für die Bierdusche und jetzt könnt ihr wieder gehen, damit ich die Pressekonferenz weitermachen kann. Ohne Autorität zu zeigen, also ohne übertriebene Gestik und Mimik. Einfach ganz easy, so nach dem Motto, danke, hat mir gut gefallen, jetzt ist aber Zeit wieder irgendwie, feiert gerne weiter, ich muss hier meinen Job noch eben machen. Eine unfassbar gute Art und Weise, finde ich, einfach Respekt augenscheinlich zu verbreiten. ohne dass man bossy durch die Gegend schreiten muss oder schreien muss, einfach weil man geschätzt wird, einfach weil man total akzeptiert ist, einfach weil man, weil es da wahrscheinlich in der Mannschaft nicht einen einzigen gibt, der Xavi Alonso nicht in irgendeiner Form schätzt. Das fand ich eine, also das war für mich unter dem Gesichtspunkt die Szene des Jahres. Mit Abstand die Szene des Jahres. Weil das einfach auch, wenn wir reden ja immer über Leadership und über Führung, was dasselbe ist, aber ja, auch über Methodik und so weiter und so fort. Da gibt's ja Bücher, die jedes Jahr geschrieben werden, die kannst du gar nicht alle lesen. Und Xavi Alonso zeigt einfach mit einer Handbewegung, wie es gehen kann. Das fand ich einen unfassbar starken Mental Health Moment der Woche. Kannst du dem folgen ein bisschen?
Dem kann ich sehr folgen, die Szene? Ja. Dem kann ich sehr folgen. Ist jetzt etwas, was, wenn man Alonso etwas näher kennt und so wie ich auch das Vergnügen hatte, in der ersten Spielzeit, als er zu uns gewechselt ist, damals mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja, es reiht sich halt insgesamt in diese Art und Weise, wie er mit dem Thema Fußball-Bundesliga, mit seiner Trainertätigkeit und vor allen Dingen auch mit den Mitarbeitern im Verein auch umgeht, hat natürlich eine ganz besondere Art, die auch bei den Spielern sehr gut ankommt. Ich hatte es ja in einem anderen Zusammenhang schon mal gesagt, das Schöne ist, dass viele Spieler, ich würde behaupten, alle im Kader, die aktuell im Kader sind, ihn als aktiven Spieler erlebt haben dürften. Auch die ganz Jungen, die 17, 18 Jahre alt sind, weil so lange ist er einfach noch nicht raus. Und ich weiß halt ja mit dem eigenen 14-jährigen Sohnemann, dass wenn man so in dieser prä- oder pubertären Zeit ist und sich für Fußball interessiert, da kennt man jeden Spieler. So, das heißt, wenn jetzt jemand 18, 19 Jahre alt ist, der weiß, wer Xabi Alonso ist und was das für ein genialer Fußballer gewesen ist. So, und wenn der jetzt Trainer ist, bis zum 34-Jährigen, dann weißt du, was für eine Qualität vor dir steht, ehemals Spieler. Aber natürlich muss man sich da seine Sporen verdienen und auch Hörner abstoßen, aber die Art und Weise, wie er das von Anfang an gemacht hat, und man darf nicht vergessen, und ich glaube, dass tut man in dieser schnelllebigen Zeit dann doch auch eher gerne, dass er die Mannschaft auf Platz 17 im Oktober 22 übernommen hat. Also da war nicht mit Friede, Freude, Eierbär. Da war auch nicht abzusehen, dass er ein Dreiviertel Spielzeiten später deutscher Meister ist mit dieser Mannschaft. Ne? Und aber wie er die Mannschaft herausgeführt hat und wie er sich vor allen Dingen von Anfang an gegeben hat, auch Mitarbeitern eben gegenüber, speziell auch jetzt in der Frage medizinische Zusammenarbeit. Das ist groß, das ist sehr groß gewesen, ist es mit Sicherheit immer noch, weil ich natürlich mit Kollegen aus dem Verein und ehemaligen Mitarbeitern in Kontakt natürlich noch stehe und weiß, wie gearbeitet wird und dass er natürlich weiterhin der edle Gentleman ist, der er von Anfang an war. Und auch das Bekennen zum Verein und zu sagen, ich bleib definitiv hier, weil nach so einer Spielzeit, die ja immer noch weiterläuft, da kannst du dir grob die Vereine aussuchen, auf welchem Niveau auch immer. Weil man ja genauso wie bei Spielern auch, hast du als Trainer im Laufe einer Karriere ein gewisses Momentum. Und wenn das Momentum wie in diesem Fall für dich spielt, dann kannst du einfach auch die ein oder andere Karte einfach zücken und sagen, ich gehe jetzt dahin oder ich gehe jetzt dahin. Aber man kann ihm das abnehmen, wenn er sagt, wir sind noch nicht fertig und ich bin noch nicht fertig. Wir wollen mindestens diesen Erfolg, was ja schon großartig wäre für Leverkusener Verhältnisse, bestätigen. Und wir wollen uns auf der ganz großen Bühne dann eben nochmal zeigen, nämlich in der Champions League. Und deshalb ist die Szene absolut bemerkenswert, aber sie passt halt zum Menschen, Xabi Alonso.
Lass uns doch mal dahin die Brücke bauen. Ich glaube, das ist gar nicht so schwer, weil wenn man von Führung redet, wenn man von Leadership redet, wenn man von einer unaufgeregten Art und Weise Menschen zu führen, mit Menschen umzugehen, spricht. Und augenscheinlich hat er da ja einfach auch zu einer jungen Generation einen Draht, obwohl er jetzt dann auch Anfang 40 ist. Und die Herausforderungen, vor denen wir ja immer wieder stehen, die wir Verantwortung tragen, und das heißt noch nicht mal, dass man jetzt unbedingt selbstständig sein muss und ein eigenes Business haben muss, sondern dass man Verantwortung trägt für Mitarbeitende, dass man vielleicht aber auch in kleinen Crews, in eigenen Teams Verantwortung übernimmt, wie auch immer das aussieht, wird man mit Dingen konfrontiert, die die dann plötzlich vielleicht einfach auch mit dazugehören und die Generationen dann auch in Sachen von Workflow erwarten. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die junge Generation oftmals struggelt mit ihren eigenen Leitplanken, die sie gesetzt haben, nicht so richtig damit klarkommen und feststellen, dass das teilweise doch gar nicht so gut übereinzubekommen ist, nämlich Strukturen oder Ideen, die sexy klingen und aber auch die Realität, die dann dem gegenübersteht. Und als ich das erste Mal von Fresh Friday gehört habe, habe ich so gedacht, okay, alles klar, ich bin, glaube ich, recht beweglich, was Generationen angeht. Ich bin auch, glaube ich, relativ beweglich, was musst du auch sein. Also ich meine, du kennst das auch, du bist selber Unternehmer. Ich habe mir nur die Frage gestellt, dass ich von Fresh Friday hörte, eben von der Idee, den ersten Freitag im Monat frei zu haben, was dann bedeutet, 12 Tage plus nochmal auf die Urlaubszeit draufgerechnet zu bekommen, bezahlt natürlich. Ist das der Weg, den wir gesellschaftlich verkraften, und ist das da auch vor allen Dingen auch ein Weg, den die Generation, die unter anderem den Fresh Friday vielleicht sogar verlangt in Arbeitsverträgen, ist das der Heilsbringer für die mentale Gesundheit? Ist das ein Tool, das realistisch ist? Ist das ein Tool, das helfen kann, auch wenn man es vielleicht erstmal kritisch sieht? Oder ist es einfach so, dass man sich dran gewöhnen muss und dass es auch wichtig ist, dass wir solche neue Ideen haben, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen? Wie siehst du das erstmal so grob eingeordnet?
Ich sehe das sehr, sehr spannend, weil also die Idee des Fresh Fridays letztendlich ja eine erste Abwandlung ist zu einer 4-Tage-Woche, weil wenn du einmal mit einem Fresh Friday beginnst, dann kannst du auch im Grunde den zweiten Freitag im Montag als Freaky Friday bezeichnen, dann den dritten als Free Friday und was auch immer, ne? Und dann den vierten als Free Fall, ja.
Fucking Friday.
Fucking ja. Friday, oder was, genau. Und ich sehe es deshalb spannend, weil ich glaube, dass diese Diskussionen das sind Kunstprodukte. Also ich denke, also das Thema Work-Life-Balance, obwohl ich immer ein bisschen Gänsehaut bei diesem Terminus kriege, das ist ja nichts Neues. Das ist ja jetzt nicht, wo man sagt, oh, das ist jetzt nur hier berühmt, die berühmte Generation Z, sondern das ist ja etwas, was jeder schon angestrebt hat. Also auch als wir früher auf den Feldern gearbeitet haben, also ich nicht, aber Vorfahren und so weiter. Jeder hatte, also ich glaube, der erste, wer war denn das? War das nicht Henry Ford? Hatten wir das nicht mal in der Thematik Work-Life-Balance? Ich glaube, Henry Ford hat doch vor gefühlt 100.000 Jahren gesagt, nee, es wäre schon super, wenn die Leute nur 4 Tage arbeiten würden, damit sie halt 3 Tage konsumieren. Ne, der wusste, wie es läuft. Also das ist alles nicht neu. Was neu ist, ist die Dramaturgie dahinter. Was neu ist, ist der Elan, der dahinter steht. Und was natürlich auch sehr neu ist, ist die Vehemenz. Und die Selbstverständlichkeit, mit der man sich dann als Unternehmer konfrontiert sieht, aber auch die Selbstverständlichkeit der, ich sag mal, Protagonisten, die es betrifft. Weil man ja auch vielleicht selber aus einer Thematik kommt oder aus einer Einstellung oder Haltung, dass man sagt, früher gab es die 40-Tage-Woche, 40-Stunden-Woche, 40-Tage-Woche, 40-Stunden-Woche, und weil die halt so cool war, hat man davon 2 gemacht. Aber das ist ja heute 40-Stunden-Woche, brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Also wir können immer nur darüber reden, was wo eine 3 davor ist, wenn man Glück hat. Also es gibt auch so Varianten schon 20 und 25 Tage. Voll ausgebildet. Anfang, Mitte 20. Ich will nur 20 Stunden arbeiten. Ja, okay. Kann man. 20 Stunden oder auch 40 Stunden habe ich ja auch mal hier gesagt. Das ist ein Part-Time-Job. Ja. Aber gut. Aber ich glaube, dass wir einfach auch nicht drum rumkommen, diese Themen zu diskutieren, weil ich bringe auch gerne ein Beispiel dazu im Laufe der Folge, weil wir natürlich hinsichtlich des Themas Automatisierung und Technologie, Thema natürlich auch künstliche Intelligenz, ohnehin dahin laufen, dass gewisse Arbeitnehmer entbehrlich sind und werden und dass man einfach dann letztendlich sagt, das Unternehmen, nicht jedes, es wird genug Unternehmen geben, die aufgrund Fachkräftemangels vor die Wand fahren werden oder Wand gefahren werden, muss man auch dazu sagen. Aber es wird Unternehmen geben, die physischen Mitarbeiter oder die lebendigen, nennen wir es mal so, zwar beschäftigen mit weniger Stunden, mit gleicher Bezahlung, mit dementsprechend mehr Urlaubstagen und das Unternehmen wird profitabler. Und deshalb ist die Idee Fresh Friday oder 4-Tage-Woche etwas, was automatisch auf uns zurollen wird und im Grunde schon in einigen Betrieben schon zugerollt ist. Die Frage ist, wie geht man mental selber damit um? Weil ich meine, jeder Urlaubstag, den man zusätzlich hat, jeder Feiertag, der in die Woche fällt, da wissen wir ja schon, das ist irgendwo immer mal eine schöne Erholungszeit. Da kann man mal durchatmen, da kann man sich drauf freuen. Da kann man gewisse Dinge sicherlich auch mal erledigen. Da kann man auch mal ein bisschen rumschlawenzeln, was auch immer. Aber das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung, wie man das mental, einen sogenannten Fresh Friday für sich eben nutzen kann. Vor allen Dingen, wenn man in der jüngeren Generation ja eigentlich noch in der Entwicklung steckt. Also das heißt, man will ja mal erst dahin kommen, wo zum Beispiel jemand ist, der 10, 15, 20, 30 Jahre Berufserfahrung hat. Also alleine, was das Thema Skills angeht, Erfahrung angeht. Und dass man dann nur dieses Thema, ja, da habe ich aber noch mal einen Tag mehr oder 12 Tage mehr Urlaub im Jahr, sieht, also nur dieses Freizeitthema, das halte ich persönlich für gefährlich. Aber ich habe auch gut reden, weil es gibt selten einen Fresh Friday bei mir.
Ja gut, das ist nochmal dann das zweite Thema, wie man selber damit umgeht. Ich denke, es gibt ja immer so zwei Dinge, die man vielleicht dabei mit einpreisen muss. Das eine ist, dass sich viele Wissenschaftler, Experten, die sich damit beschäftigen, auch schon lange Zeit, sich sicher sind, dass wir so, wie wir mit uns gewirtschaftet haben, also mit der Ressource Mensch, nicht mehr weiter wirtschaften können, weil wir sonst einfach in Gefahr laufen, was ja jetzt auch schon der Fall ist, dass eben Krankenstände immer mal wieder höher schnellen dann, dass wir streckenweise psychisch einfach nicht mehr auf der Höhe sind. Du siehst es an den Zahlen, die aus dem psychologischen Bereich kommen, also ruf mal heute irgendwo einen Psychotherapeuten an. Da hast du Wartezeiten streckenweise von 3, 4 Monaten, teilweise länger. Hat natürlich auch mit der Problematik zu tun, wie sind Psychologen oder Psychotherapeuten dann von den Kassen zugelassen, haben sie eine Kassenzulassung und so weiter und so fort. Also das ist ein komplexes Thema. Nur de facto ist es so, dass es erstmal, dass der Need an solchen Beratungen deutlich gestiegen ist. Und das zeigt natürlich auch etwas, was unmittelbar mit dem Zustand unserer Gesellschaft zu tun hat. Und ich habe da in der letzten Zeit sehr viel drüber nachgedacht, gerade über die Ressource Mensch. Und wenn man, so wie ich es auch eingangs jetzt gesagt habe, nach dem Mental Health Moment der Woche, dass wir auch immer wieder in der Situation sind, abwägen zu müssen, jeder von uns entweder den Fresh Friday durchzusetzen für sich selbst oder aber den Fresh Friday durchzuwinken oder eben nicht zu gewähren. Also es ist immer wieder das Ausbalancieren von am Ende der Ressource Mensch. Und wenn ich das ernst nehme, was mir zugetragen wird, dass wir auf einem Weg in die Sackgasse sind, dann nehme ich sowas immer grundsätzlich ernst und bin auch bereit, auch als Unternehmer sowas zu überdenken und mich damit auseinanderzusetzen. Und auf der anderen Seite kommst du auch durch solche Tendenzen, die ja nicht neu sind, genauso wie du gesagt hast, dann sehr schnell einfach in eine Spirale, wo du dir überlegen musst, kann ich mir das überhaupt leisten? Nicht will ich mir das leisten, sondern kann ich das wirklich leisten? Denn am Ende des Tages zahlt sowas ja auch wieder auf die mentale Gesundheit auch von Unternehmerinnen und Unternehmern ein. Weil das bedeutet sofort auch, dass du mit der Ressource Menschen nicht so rechnen kannst, wie du normalerweise gerechnet hättest. Das bedeutet auch, dass du mehr Leerlauf hast. Das bedeutet auch, dass du finanziell dann irgendwann an den Punkt kommst, wo du dich fragst, die enorme Verantwortung, die ich trage als Arbeitgeber, bezahlt mir ja niemand. Also das ist dann der Teil der psychischen Gesundheit der Unternehmer, die dadurch auch in ein Stresssystem kommt, das du auch für dich erstmal bestehen musst. Und so sehr ich auch solche Ideen unterstütze, und ich glaube, wir haben das in der Agentur immer wieder bewiesen, dass wir da äußerst flexibel sind und auch willens, selbst nach Corona, nach der Pandemie, viele Strukturen beizubehalten, kommen wir auch immer wieder an den Punkt und an die Frage, können wir uns das leisten, sowohl finanziell, aber auch mental. Weil wir wissen, das weiß jeder, der selbstständig ist, dass das, was da draußen gerade passiert, schon auch krass ist. Das ist so, dass wahnsinnig gespart wird. Und es ist die Frage, ist das überhaupt notwendig? Oder ist es tatsächlich genauso, wie wir es bei Corona erlebt haben, ein hektisches Reagieren? Aber die Faktenlage ist nun mal so, dass Sparmaßnahmen überall greifen. Und dann bist du sofort in dieser Diskussion drin, die ich gerade skizziert habe. Auf der einen Seite nimmt man es ernst, weißt du, dass wir uns in eine Sackgasse bewegen, wenn wir über die Ressource Mensch reden. Und auf der anderen Seite weißt du auch, dass du als Arbeitgeber Verpflichtungen hast, denen du nachkommen musst und die musst du irgendwie erfüllen. Und dafür brauchst du aber auch eine Ressource Mensch. Du schaffst auf der einen Seite etwas für die Ressource Mensch, nämlich eine Plattform des Arbeitens und des Seins. Und auf der anderen Seite musst du dir klar darüber sein, wo ist die Grenze für mich selber, die Verantwortung für nicht nur für mich, sondern auch für andere zu tragen, wenn die Erwartungshaltung von Mitarbeitenden immer höher wird. Ich finde, das ist ein Spagat, der wahnsinnig groß ist.
Den wir auch unheimlich schwer, zumindest turnerisch geschickt, wahrscheinlich umsetzen werden können.
Ja.
Und aber ich meine, das ist ein Thema, womit man ja ganze Talkshows die ganze Woche füllen könnte und woraus sicherlich Markus Lanz eine tolle Idee zu hätte.
Bestimmt. Ich frage nochmal nach.
Ja,
ich frage nochmal nach.
Auf jeden Fall. Ja. Nein, aber man muss sicherlich auch unheimlich differenzieren zwischen dem großen Ganzen, also sprich natürlich der Gesamtwirtschaftlichkeit, dann runtergebrochen auf jeden Einzelnen, den das betrifft. Sowohl auf der Arbeitgeber- als auch auf der Arbeitnehmerseite. Hm. Es gibt mit Sicherheit Jobs, die muss es auch geben, die sehr standardisiert, sehr stereotyp, ich will nicht sagen langweilig, weil das ist eine Wertung, die einem eigentlich nicht zusteht, wenn man eben dieser Arbeit nicht nachgeht. Aber sagen wir mal, die häufig so organisiert ist, dass die theoretisch jeder machen könnte oder sich immer wieder Arbeitsabläufe eben wiederholen, ne? Wo dann natürlich auch irgendwo eine gewisse Aufmerksamkeit oder auch Konzentration irgendwann nicht mehr geschärft werden braucht. Da kommt eben das Thema Automatisierung ins Spiel, da kommt eben das Thema auch künstliche Intelligenz ins Spiel. Ich möchte, weil für viele ist ja das Thema KI gar nicht so alt, obwohl es ein alter Hut ist. aber das erste Mal haben wir ja so richtig Kontakt mit KI November 2022 bekommen, als es dann eben hieß, ja, es gibt jetzt ChatGPT. Ne? Und jeder hat eigentlich gedacht, das ist ein neuer Chat-Kanal, also wie WhatsApp, ist es auch, nämlich, dass du dich den ganzen Tag theoretisch mit dieser KI unterhalten kannst. Die dir auch immer zuhört und die auch immer antwortet und Tag und Nacht 24/7. Und worauf ich hinaus will, wenn wir mal diesen relativ kleinen Zeitraum nehmen, nämlich 2022 und den Abschluss von 2023, dann gibt es eine ganz interessante Mitteilung von der Firma Eli Lilly. Das ist kein Rapper. Oder ein Kosmetikbetreiber, sondern das ist ein US-amerikanischer Pharma-Konzern. Den werden einige kennen, weil die sind ganz stark im Thema Diabetesbehandlung. Und die sind vor allen Dingen ganz, ganz stark bei dem Thema Gewichtsreduktion mit Spritzen. Ähnlich wie der dänische Konkurrent Novo Nordisk. So, und Eli Lilly, die haben jetzt bekannt gegeben vor kurzem, dass die im Betrieb durch technologische Automatisierung von 2022 bis Ende 2023 2,4 Millionen Arbeitsstunden eingespart haben. 2,4 Millionen Arbeitsstunden. Die haben das, glaube ich, auch nochmal umgerechnet in diesem Artikel. Das sind 274 Jahre, die man Urlaub machen könnte. Theoretisch. So, das heißt, das kann ich ja irgendwie zurückgeben. Und zwar, dass man dann eben sagt, pass auf, Sektion F, wir haben durch Automatisierung, kriegen wir so und so viele Stunden pro Woche, kriegen wir einfach gespart und die gönnen wir euch. Weil die Produktivität des Gesamtkonzerns wird stärker, die Einnahmen werden höher. Und wir wollen euch aber weiterhin behalten, weil wir sind nun mal ein People's Business. Aber ihr könnt den einen Tag in der Woche oder diesen freaky Fresh Friday könnt ihr euch nehmen. Ich glaube, in so einem Zusammenhang ist das auch sinnig. Irgendwo. Ne? Also bevor man jemanden einfach nur beschäftigt, nur des, um des Beschäftigens Willens, Beschäftigen Willens, dann das kann schon frustrierend sein. Aber wenn man jetzt weiß, man hat eine Aufgabe und man hat die Aufgabe irgendwo erledigt, die aber jetzt auch ein Stück weit automatisiert erledigt werden kann und man kriegt dafür einen Tag frei bei gleicher Bezahlung, warum nicht? Aber es gibt natürlich Berufe, die kann man nicht so ohne weiteres automatisieren. Und im Gegenteil, da ist letztendlich eine ständige Präsenz erforderlich. Nehmen wir das Thema Gesundheitsversorgung, Krankenhäuser. Also ich glaube nicht, dass jemand Samstagabend mit einer Platzwunde von einer KI-Stimme am Empfangen werden möchte. Dort kurz gesagt, ja, ich habe das und das und das. Und dann sagt die KI, ja, macht ein Foto von dir. Dann wird ungefähr ausgewertet, wie tief diese Platzwunde ist. Und dann sagt die KI, nee, dafür brauche ich keinen Rufen. Da können Sie sich vorne bei der nächsten Apotheke, Notfallapotheke, ein Pflaster holen. Und am Montag gehen Sie bitte zu der niedergelassenen Praxis. Ich glaube, man erwartet, dass man dort von einem Menschen empfangen wird, der einen auch versorgt. So, und da hört natürlich das Thema Fresh Friday irgendwo auf, auch wenn es an einem Freitag ist und nicht Fresh Saturday, weil in einer gewissen Berufsgruppe wirst du das zumindest nicht in der nahen Zukunft ermöglichen können. Und da ist die Frage, wie geht man damit um? Weil wenn du eine Fresh Friday, sagen wir mal, Generation hast oder auch innerhalb eines Betriebes, innerhalb eines Sektors, wo man einer gewissen Gruppe Fresh Fridays zugesteht und einer anderen Gruppe einfach nicht zugestehen kann. Das kann natürlich auch nicht nur zu mentalen, sondern auch zu persönlichen Zerwürfnissen führen.
Das stimmt. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch steile These sagen, dass wenn du das Gesundheitssystem ansprichst, also die Leute sind sowieso so beschissen bezahlt, dann gib ihnen doch einen Fresh Friday, dann fängst du das wenigstens so auf. Das ist natürlich eine steile These deshalb, weil so löst du die Probleme nicht, weil wir eh per se schon eine Unterversorgung haben. Also du könntest im Grunde auf die Idee kommen, dass KI jetzt schon überall in den Krankenhäusern eingeführt wird, damit du das in irgendeiner Form kompensiert bekommst, was da eben nicht gerade möglich ist. Was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil wir damit zäumst du es halt einfach von der falschen Seite aus. Also davon bin ich total überzeugt, dass es gibt ein paar, glaube ich, Bereiche, und das sind nicht wenige, wo es einfach wichtig ist, dass Menschen auf Menschen treffen und dass sie einfach auch gut abgeholt sind. Und das ist im Gesundheitssystem, finde ich, das A und O. Also was haben wir denn sonst noch außer dem Gesundheitssystem? Also es gibt nichts, finde ich, was wichtiger ist, wenn es um unsere Gesundheit geht. Dass wir da sparen, ist für mich, also erschließt sich für mich sowieso schon lange nicht mehr, erschließt sich auch nicht, dass alle die in Krankenhäusern arbeiten, wirklich ausnahmslos alle, zusätzlich eben der Pflege und wo auch immer, dass die unter Bedingungen arbeiten, ich glaube, das ist sonnenklar, die unwürdig sind. Ich weiß, es gab vor, glaube ich, 2 Jahren oder 3 Jahren mal eine Petition des Stern, die dann übergeben wurde im Bundestag an den damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn. Und ich hatte damals schon Bauchschmerzen, als ich davon erfahren habe, dass das übergeben wird, weil ich mir vorstellen konnte, dass dieser Jens Spahn das entgegennimmt und dann natürlich auch im Bundestag sagt, ja, wir kümmern uns jetzt darum, danke für die Petition. Und das ist jetzt wichtig, dass ihr das gemacht habt, weil so haben wir jetzt schwarz auf weiß per Unterschrift, dass wir hier auf dem Holzweg sind. Und dann habe ich gedacht, okay, das macht er. Und dann dreht er sich um, macht die Tür zu und schmeißt das Ding in die Ecke. Und es geht genauso vorher wie vorher weiter. Da hat mich der ein oder andere ausgelacht damals und gesagt, Quatsch, dafür sind die Unterschriften, sprechen ja eine klare Sprache. Dann sage ich, ja, aber die Politik spricht eben auch eine klare Sprache. Und genauso ist es leider gekommen, aber das ist jetzt ein Ausritt in das Thema Gesundheitspolitik, was ich eigentlich gar nicht wollte, sondern wollte eigentlich damit nur sagen, dass wir an einem Punkt durchaus sind, wo wir uns, glaube ich, in speziell diesem Bereich gut überlegen müssen, wie wir damit verfahren und vor allen Dingen, was kann das System aushalten, was kann das System nicht aushalten. Aber man könnte diese These natürlich trotzdem ansetzen. Man könnte sagen, müsste die Leute nicht noch teurer bezahlen, aber gibt ihnen doch frei. Ist doch eine gute Idee. Wie siehst du es?
Ja, aus betrieblicher Sicht einfach abzuwägen und zu überlegen, ob das eben umsetzbar ist. Weil letztendlich wollen die Menschen, ich glaube, das ist ja am Ende des Tages für jeden, der so ein Fresh Friday in Anspruch nehmen möchte, oder ermöglicht bekommen möchte, dass man ja am Ende des Tages auch die nötige Bezahlung dann immer noch bekommt. So, und das muss ja auch erwirtschaftet werden. Wenn das über Automatisierung, was nochmal kommen auch muss, alleine schon, weil wir die große Diskrepanz haben zwischen den sogenannten Babyboomern, die in Rente gehen, und der Generation, die dem Ganzen folgen soll, was numerisch ja gar nicht machbar ist. Auf der anderen Seite wir ja von der Populationsentwicklung her einfach gedeckelt sind mit 10, maximal 11 Milliarden Menschen, dann ist oben der Deckel drauf. Wir aber ja noch ein paar hundert Jahre, wenn möglich, leben und gedeihen wollen. Das heißt, wir kommen um das Thema Automatisierung ohnehin nicht um. Aber nochmal, Automatisierung hat natürlich auch irgendwo seine Grenzen. Ja. Es muss für alle Bereiche irgendwo erquickend sein, auch Automatisierung zuzulassen, weil das ja nichts anderes bedeutet, ein Stück weit, dass gewisse Positionen und gewisse Jobs und dementsprechend gewisse Menschen einfach entbehrlich werden, uninteressant werden. Ob sie da sind oder nicht, eigentlich dem Betrieb egal ist. Und da muss ich wiederum sagen, das würde an meiner mentalen Gesundheit sehr kratzen. Also ob es dem Betrieb scheißegal ist, ob ich da bin oder nicht, das ist ja im Grunde keine Wertschätzung, sondern das ist eine Entwertung. Weil du bist nur Mittel zum Zweck. Und die Frage ist halt, jeder wird das für sich beantworten und jeder wird das auch für sich interpretieren. Viele werden sagen, das ist Bullshit. Hauptsache, ich habe einen Tag frei. Aber viele Dinge im Leben oder auch die mit die größte Zeit, wenn man mal die Schlafphasen abzieht, spielt sich auf Arbeit und in den Betrieben ab. Das heißt, das, was wir darstellen, das, was wir sind, das, was unseren Charakter und eben auch unsere, ich nenne es mal Daseinsberechtigung auch ein Stück weit definiert, das hängt auch vom Status auf dem Arbeitsplatz ab. Und da bin ich mir eben nicht so sicher, ob man dann so ein Fresh Friday halt nur mit Konfetti dann begrüßen sollte. Oder aber, und da bin ich definitiv für und bringe ich auch gerne ein Beispiel, dass Fresh Fridays zur Entwicklung eines Unternehmens, gerade wenn man vielleicht auch sich im Aufbau befindet oder wenn man sagt, okay, wir haben gar nicht so viele Aufträge, die wir bearbeiten können, wir wollen aber vorbereitet sein, dass man das einbaut und dann letztendlich für wirklich die persönliche Weiterentwicklung nutzt, um Arbeitsleistung zu verbessern, um letztendlich auch eine gewisse Arbeitsfrische zu kreieren. Da bin ich definitiv dabei. Und wo ich absolut dabei bin, weil das hätte ich wahrscheinlich geliebt und deshalb kann ich nur plädieren, das umzusetzen, wäre ein Fresh Friday an Schulen. Damit die Schüler einfach die Möglichkeit bekommen, an einem freien Freitag mit Aufgaben, mit Möglichkeiten der Hospitation in Betriebe rein, etc. pp., auch gerne virtuell. Ne? Also das Thema virtuelle Welten und dann mal irgendwo reinfahren, einen halben Tag in Rom verbringen virtuell, einen halben Tag mit an einem OP-Tisch stehen, wo das Blut Gott sei Dank dann künstlich ist oder digital. Also da muss ich sagen, da wäre ich sofort dabei, weil ich denke, da kann man sich nochmal ein paar Skills holen, die einfach im Unterricht nicht abgeholt werden können.
Siehst du, und da sind wir bei einem Thema, wo ich total mitgehe. Es gibt nämlich einen Aspekt in dieser ganzen Fresh Friday-Geschichte, Entschuldigung, der nicht unwesentlich ist. Denn die Generation, die sehr für den Fresh Friday eintritt, ist eine Generation, die auch sagt, wir müssen alle mehr Verantwortung übernehmen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, verstanden, finden wir auch, finden wir alle gut, mehr Verantwortung zu übernehmen. Aber dann ist es so, dann sollte man vielleicht diesen Fresh Friday unterstützen und jeder Betrieb, der sich das leisten kann, sollte den auch einführen. Aber dann sollte man vielleicht den nicht einführen, um Urlaubstage noch mehr rauszuholen, sondern dann übernimmt im Grunde genommen jeder, der den Fresh Friday feiert, Verantwortung für irgendetwas. Das heißt, dieser Fresh Friday ist dann dazu da, dass wir einen Tag im Altenheim helfen, dass wir einen Tag im Gesundheitswesen unterwegs sind, dass wir einen Tag von mir aus bloggen, dass wir einen Tag, was auch immer, keine Ahnung. Also ich finde immer, es ist so schwierig, auf der einen Seite Verantwortung einzuführen, beziehungsweise zu fordern und auf der anderen Seite dann aber zu sagen, gilt aber nicht für mich, beziehungsweise ich nehme alles Positive mit. Also das ist dann etwas, woran wir uns alle messen lassen müssen. Dann wiederum finde ich so ein Fresh Friday total sinnvoll. Dann wiederum finde ich, sollte jedes Unternehmen es möglich machen, soweit es geht, so ein Fresh Friday einzuführen. Aber eben einfach auch nur unter der Prämisse, dass dann auch jeder Verantwortung trägt und sich etwas ausdenkt, was er da leisten möchte, was uns dann allen in irgendeiner Form auch am Ende weiterhilft. Das wäre ein hehres Ziel. Aber so macht für mich ein Fresh Friday total Sinn. Total.
Absolut. Weil man dann natürlich nicht nur Verantwortung übernimmt für andere, Verantwortung für sich selber, sondern das schärft sicherlich auch die Sinne für das eigene Unternehmen, in dem man beschäftigt ist. Man muss sich halt nur immer auch dann die andere Seite der Medaille anschauen, was ist oder was könnte passieren dann, wenn es mal in die andere Richtung läuft. Bin ich dann auch bereit, eventuell statt eines Fresh Fridays einen einen Crazy Saturday zu machen. Also mit anderen Worten, da kann ich mir vorstellen, 6 Tage auch in dem Betrieb dann zu arbeiten, wenn es dem Betrieb eventuell schlecht geht. Und dass diese Thematik nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern seit kurzem von einem der weltgrößten Konzerne im Bereich Technologie und Elektronik umgesetzt wird, nämlich Samsung. Jeder kennt Samsung, also entweder als Gerätehersteller oder als Kooperationspartner, zum Beispiel bei den iPhones ist Samsung mit dabei. Und ja, was haben die gemacht? Die haben jetzt ihre Bilanzzahlen vorgestellt und die waren einfach nicht gut. Und dann hat das Unternehmen angeordnet, dass die gesamte Führungsetage eine 6-Tage-Woche wachen muss. Wahlweise Samstag oder Sonntag. Also die Auswahl haben sie gelassen. Alle anderen Arbeitnehmer, die nicht auf hohen Ebenen operieren, die können weiter 5 Tage arbeiten. Und dass es eben auch in eine andere Richtung geht, und zwar im Jahr 2024 nach Christus, ne? Also es ist jetzt keine Geschichte aus dem Wilden Westen, ne? Also aus dem Mittelalter, sondern 2024. Die haben auch Generation Z und Co. Aber am Ende des Tages geht es darum, solange die Produktivität stimmt, solange natürlich auch die Unternehmenszahlen stimmen, was letztendlich ja auch bedeutet, dass man seine Mitarbeiter bezahlen kann. Weil aus einem Fresh Friday kann auch mal eine ganz, ganz schlimme 5-Tage-Woche werden, wo man nichts zu tun hat und vom Arbeitsamt bezahlt wird, wenn es denn in jedem Land ein Arbeitsamt gibt. Und dieser Topf ist endlich. Und der muss letztendlich immer wieder neu gefüllt werden. Also es ist, und ich habe das auch gesagt in der im Zusammenhang mit der Folge, wo es um die Work-Life-Balance geht. Man muss sich einfach im Klaren darüber sein. Die Zeit, die man selber weniger arbeitet, muss irgendjemand mehr arbeiten, um mindestens das gleiche Ergebnis zu liefern. Wenn man noch bessere Ergebnisse liefern will, muss jemand noch mehr arbeiten. So, wenn man das irgendwann auf Roboter oder eben auf KI-gestützte Automatisierung umwälzen oder abwälzen kann, ja, dann ist doch allen geholfen. Die können 24/7 arbeiten, bis so ein Roboter sich irgendwann auch mal in Luft auflöst beziehungsweise in Flammen aufgeht. Aber es bleibt dabei, es gibt gewisse Themen, die eben der Mensch am Ende des Tages umsetzen muss, von kleinen Arbeiten auch zu großen Arbeiten. Und Automatisierung läuft nicht ohne die Eingaben und die Befehle von Menschen. Also es muss jemand weiter arbeiten. Und dessen müssen wir uns einfach immer auch bewusst sein, weil das ist auch eine Form der Verantwortungsübernahme oder des Verantwortungsbewusstseins. Wenn wir alles abwälzen und sagen, Hauptsache ich habe einen Fresh Friday, Hauptsache ich habe eine 4-Tage-Woche, Hauptsache ich kann, wie gesagt, frisch ausgelernt von der Uni oder aus der Ausbildung, ich mache nur 25 Stunden, den Rest will ich lesen, frei sein, reisen und so weiter, dann ist das natürlich auch irgendwann schwierig. Schwierig für alle. Es gibt einen schönen Satz, der ist ihm zwar um die Ohren geflogen damals, weil sich einige auf den Schlips getreten gefühlt haben, von John F. Kennedy, der gesagt hat, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage dich lieber, was du für dein Land tun kannst. Und das kann man, das Land, also den Begriff Land, kann man aber ersetzen durch Unternehmen, Familie, egal. Also egal, wie man diesen Satz hin und her wendet, die Frage ist eben, was kannst du für das Gemeinwohl leisten? Und wenn du weniger arbeiten kannst, bei gleicher Bezahlung und bei gleicher mentaler Gesundheit in diesem Zusammenhang, dann wäre es schön, wenn man dem Gemeinwohl was zurückgibt und letztendlich diese Zeit nicht dafür nutzt, zu sagen, ja, dann habe ich halt nochmal einen Tag mehr Freizeit, ne? Sondern ich glaube, es wäre schön, und wir sind jetzt wirtschaftlich in einer sicherlich sehr prekären Lage in Deutschland, Und das ist jetzt kein exklusiver Beitrag von mir oder eine exklusive Meinung, die ich habe, sondern die ist ja einfach leider Gottes in Zahlen, Daten und Fakten vielfach belegt. Ja. Und wir haben auch meiner Meinung nach eine Verpflichtung eben den kommenden Generationen gegenüber, Kindern gegenüber, auch wenn man selber keine Kinder hat. Am Ende des Tages sitzen wir alle in einem Kochtopf. Die Frage ist, ob es uns zu heiß wird und wir durchgekocht werden oder ob wir das Ganze selber so ein bisschen temperieren können.
Ja, und nicht nur das. Also ich finde schon auch, dass wenn man sich die andere Seite jetzt mal anguckt und du siehst einfach auch, dass jüngere Menschen sich vielleicht nicht so sehr über die Arbeit definieren, wie wir das tun. Ja, also eine Generation oder zwei Generationen gar, wo das Thema Arbeit ganz anders definiert ist. Dann siehst du auch, dass die plötzlich einen wahnsinnigen Stress kriegen, weil sie, und das ist auch eben Teil der Wahrheit, weil ihnen etwas fehlt. Also das heißt, die Identifikation mit dem Arbeitsplatz, die Loyalität mit dem Arbeitsplatz, das stellen dann auch die jüngeren Generationen fest, ist wahnsinnig wichtig, weil sie einfach auch somit ein Stück weit auch Halt haben, weil sie somit auch ein Stück weit Sicherheit haben, weil sie bei all der Freiheit, die sie einfordern, trotzdem aber Sicherheit brauchen. Und das merken sie auch und das spüren sie auch. Und ich habe manchmal so ein bisschen Sorge, dass dadurch, dass wir auch sehr schnell viel fordern und glauben, ah, guck mal, das könnte ich auch noch irgendwie haben und ah, guck mal, das ist auch noch irgendwie, macht mein Leben auch noch irgendwie besser. Es ist die Frage, macht es das wirklich besser? Und ist es so, dass 37 Arbeitstage plötzlich viel, viel besser sind als 25? Und ist es so, dass, wenn ich so lange raus bin aus dem Job, das ist vielleicht so, dass mir auch da vieles abgeht? Und ist es vielleicht auch so, dass wenn ich keinen Job mehr habe, weil es eben Arbeitgeber gibt, die das nicht mitmachen, dass ich dann plötzlich in ganz andere Sorgen und Nöte komme? Und ich stelle bei uns auch wieder fest, die Diskussionen habe ich leider einfach auch zu führen, dass es sogar so weit geht, dass manchmal dir Mitarbeiter wirklich erklären wollen, wie du dich unternehmerisch zu verhalten hast. Wo ich dann denke, nö. Ich glaube, dass wir also wenn du ein moderner Unternehmer bist, der vielleicht auch auf eine Quote achtet, der vielleicht auch auf Work-Life-Balance achtet, da auch Angebote macht, dann auch unterstützt und so weiter, und du dann trotzdem aber damit konfrontiert wirst, dass du in deinem eigenen Unternehmen Menschen hast, die es vielleicht besser wissen, dann ist bei mir eben manchmal auch eine Grenze erreicht, wo ich denke, nee, das tut meiner Work-Life-Balance nicht gut, weil ich schon alles dafür tue, guten Gewissens, dass es allen gut geht und versuche, wirklich eben Individuum gerecht zu werden. Und ich bin fest davon überzeugt, so viele Unternehmen, und wir beraten ja nur noch Unternehmen in Deutschland, gibt's wahrscheinlich davon noch nicht. Also irgendwo ist eben, ich komme immer wieder auf den Punkt Balance zurück. Der Punkt erreicht, wo Balance gefunden werden muss und austariert werden muss, und das ist vielleicht sogar eine gute Idee, sich selbst mal zu kalibrieren, immer mal wieder zwischendrin, um zu gucken, wo stehe ich eigentlich. Das ist keine schlechte Idee. Aber nochmal, ich glaube, dass man durchaus bei all den Strömungen, die gut sind für uns und auch für unsere mentale Gesundheit wichtig sind, es ist trotzdem so, dass wir immer wieder überprüfen müssen, ob wir noch auf dem richtigen Pfad sind. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass man das ein bisschen aus dem Auge verliert. Wie siehst du es?
Also ich sehe es natürlich aktuell auch aus Unternehmersicht und kann viele Dinge nachvollziehen, die mich auch sicherlich in der Phase, wo ich eben selber Arbeitnehmer war, ja auch umgetrieben haben. Aber es gab mal so einen schönen Satz, den ist heutzutage, also zumindest höre ich ihn noch sehr selten. Vielleicht gibt's ihn trotzdem noch. Aber früher gab es so einen Satz, dass man echt gesagt hat, auch den Anspruch hatte, ich arbeite so, als wäre es mein eigener Laden. Und also dieser Satz fällt einfach zu selten in den letzten Jahren. Ich krieg den kaum noch mit. Ich weiß aber, und ich kenne einige Leute, die älter sind als ich, natürlich auch einige, die in meinem Alter sind und auch etwas jünger, die so gearbeitet haben. Also die wirklich sich mehr oder weniger für den Laden zerrissen haben. Nicht aufgerissen und nicht umgebracht, aber sie haben sich wirklich für den Laden zerrissen, weil sie einfach mit dem Job zufrieden sind, mit der Aufgabe, mit der Verantwortung und in der Arbeit aufgegangen sind. Haben auch Familien gegründet, hatten Hobbys, hatten Freizeit. Also das war nicht so ein sich für einen Betrieb einfach opfern. Und deshalb wird auch viel argumentiert, auch in den Medien. Und ich glaube, deshalb habe ich es ganz am Anfang gesagt, dass diese Thematik ist schon sehr, sehr, also eben ein Kunstprodukt. Das ist medial, wird das geschürt, ne? Mit auch so Zitaten wie Unternehmer X, die Einführung eines Fresh Friday zeigt nicht nur das Engagement eines Unternehmens für die Work-Life-Balance, sondern auch seine Wertschätzung für die Gesundheit und das Glück seiner Mitarbeiter. Ja, leck mich am Arsch. Was ist denn das für ein Glückskeks-Spruch? So, damit wirst du als junger Mensch, der in das Arbeitsleben eintauchen möchte, konfrontiert. Und da denkst du dir, ey Leute, wenn es doch solche Läden gibt, dann könnt ihr mir doch hier nicht mit einer 40-Stunden-Woche kommen. Oder die ersten x Überstunden sind mit drin. Und danach wird erst aufgeschrieben. Oder war da immer. Tickt ihr noch ganz, also lest ihr nicht die Zeitungen, lest ihr nicht soziale Medien, da steht doch ganz klar drin, es geht um Work-Life-Balance, es geht um so Sprüche wie, wie heißt es so schön, nicht mehr arbeiten, sondern klüger arbeiten, ja, also deshalb kann ich den Leuten, auch den jungen Leuten, eigentlich fast keinen Vorwurf machen. Was ich trotzdem zu bedenken gebe, weil ich nun mal drei Kinder auch habe, die irgendwann auch in diese Situation kommen werden, ist, dass man sich vor einem hüten sollte, nämlich vor Langeweile. Weil die kann, als Erwachsener, kann die einem auch mal ein Hindernis schlagen. Ich habe es zwar schon mal, haben wir auch mal gesagt, Langeweile ist keine Krankheit, gehört auch ein bisschen dazu, dass man sich auch mal langweilt, weil das bedeutet, dass man meiner Meinung nach auch echt ein erfülltes Leben hat, wenn man sich auch mal langweilen darf. Aber so eine Dauerschleife, also eine Dauerschleife und eine strukturierte und organisierte Langeweile, weil man einfach nicht weiß, was man mit einem Fresh Friday und einem wunderbaren Saturday und einem noch tolleren Sunday einfangen soll, das kann auch gefährlich sein. Und deshalb denke ich, dass man auf der einen Seite zwar Wertschätzung, das gehört nun mal dazu, wenn man mit Menschen arbeitet, mit Menschen agiert, gehört eine Wertschätzung dazu. Aber ich glaube, es darf keine Einbahnstraße sein, sondern man muss auch als Arbeitnehmer die Wertschätzung dem Arbeitgeber gegenüber zeigen und letztendlich auch durch ein Engagement, wenn es die Möglichkeit gibt und die Zeit erlaubt, im Sinne eines Fresh Fridays, sich so zu entwickeln, so weiterzubilden, auch die Produktivität des Unternehmens anzukurbeln, dass man sagt, also diese freien Stunden, die wir gewährt haben, die haben das Unternehmen nochmal auf eine andere Ebene gebracht.
Dem ist erstmal nichts weiter hinzuzufügen. Deshalb sage ich danke für diese Folge. Lauf dich frei, der Mental Health Podcast, und in der nächsten Folge kümmern wir uns wieder ein bisschen um die DNA auch dieses Podcasts, nämlich um das achtsame Laufen. Darauf bin ich sehr gespannt. Es hat nämlich mentale Aspekte, das hat aber auch orthopädische Aspekte, und da wir hier schon einen renommierten Sportarzt-Orthopäden am Start haben in diesem Podcast, bin ich sehr gespannt auf die nächste Folge. Danke dir für heute und freue mich auf nächste Woche.
Ich mich auch, mein Lieber. Ich leg mich wieder hin. Ist ja schließlich Fresh Friday.
Na dann, genieß es.
Ein wunderbares Wochenende an alle. Auf geht's. Bis bald.
Ciao. Auf geht's. Bis bald. Tschüss.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.